Herzlich willkommen zu Let's Talk About Tech Baby, dem Podcast von NTech Systems, der sich mit Digital- und Technologiethemen und auch natürlich mit den passenden Gästen beschäftigt. Wir haben heute ein extrem spannendes Thema, nämlich ja, E-Mail. Hört sich im ersten Moment natürlich sehr schnöde, einfach an. Also ein Thema, wo jeder sagt, ja, schreibe ich privat noch E-Mails etc. Mag sein, aber im Business-Kontext eine ganz andere Bedeutung hat. Wir haben heute dafür einen perfekten Gast eingeladen, den Daniel Strauß. Grüß dich, Daniel, erstmal.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo
in die Grüß Runde. Dich. Der perfekt mit seinem Unternehmen Nick Manager einen ganz, ganz wichtigen Teil der E-Mail-Wertschöpfungskette betreut und darüber auch gleich sehr viel berichten kann. Wir wollen heute quasi die Bedeutung der E-Mail auf verschiedensten Ebenen beleuchten. Und ich habe mit Daniel, bevor er sich vorstellt, ein paar Punkte hier auch ausgemacht, dass wir vorab darüber sprechen, wie wichtig E-Mail eigentlich ist. Und dann der Daniel quasi einsteigen kann in das Thema und dort natürlich die ganzen wichtigen Punkte sehr, sehr genau im Detail besprechen kann mit uns. Wichtig ist, wie gesagt, eben B2B. Wie sieht denn das eigentlich aus? Generell erstmal Fakten, vielleicht so 3-4 Statistiken, die wir uns mal für die Folge hier rausgesucht haben. 4,6 Milliarden E-Mail-Nutzer werden in diesem Jahr erwartet. Wenn man sich das mal im Verhältnis zur Weltbevölkerung oder gerade eher noch zu dem Thema, wie viele Menschen es überhaupt gibt, die im Internet sind, betrachtet, ist das schon unglaublich. Also faktisch fast jeder Mensch, der eine Konnektivität hat ins Internet, hat eigentlich auch ein E-Mail-Konto. Eine wichtige Marke hier, über die wir auch später noch sprechen werden, ist die B2B-Marketing-Mails. Das sind hier 370 Milliarden Mails pro Tag. Dann ein Faktor, über den wir auch noch sprechen werden, ist, dass man auch typischerweise mehrere E-Mails hat. Ein Verbraucher hat um die 2, hier steht ein Richtwert, 1,86 E-Mail-Konten im Schnitt. Und, was eher dieses Reputationsthema betrifft, vielleicht die letzte Statistik, fast jeder, also hier steht 86% der Verbraucher, erwarten oder möchten, dass Marken per E-Mail auch mit ihnen kommunizieren. So, mit den Statistiken, Daniel, übergebe ich erstmal an dich. Und ja, stell dich vor, was macht ihr von Nick Manager? Wer bist du? Ansonsten zählt auch immer für uns, was die Privatperson auch dann macht. Und was ist das für dich von der Bedeutung her, von den Statistiken? Und wie ordnest du das auch für dich so gesehen ein?
Ja, dann von meiner Seite auch nochmal ein herzliches Hallo und danke, dass ich bei euch sein darf. Ich bin der Daniel, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Nick Manager. Ich bin seit 25 Jahren in der Domain-Industrie tätig. Böse Zungen behaupten, wir sind Domain-Registrar. Das ist insofern auch fast richtig, als dass wir auch Services anbieten, wie man sie vielleicht von anderen Registraren her kennt. Man kann auch bei uns Domains registrieren, verwalten, Einstellungen ändern etc. Wir haben uns aber seit etwa 10, 15 Jahren auf das Thema Corporate Domain Management fokussiert und verfolgen hier ihren ganzheitlichen Ansatz, begonnen mit einer Domainstrategie über die Administration bis hin zum Thema Security. Und wenn wir über das ganze Thema Domain sprechen, als ganzheitlichen Ansatz im Unternehmen, dann kommen wir zwangsweise nicht umhin, auch über das Thema E-Mail zu sprechen, denn E-Mails sind direkt mit Domains verbunden. Also da gibt es einfach eine direkte Abhängigkeit. Und das ist ja letztendlich eins der Themen, was wir heute mal tiefer beleuchten wollen. Das Thema E-Mail, die Bedeutung für Unternehmen von E-Mails. Und vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen der Ausblick auch, spannende Randthemen mal mit beleuchten. Was passiert denn eigentlich, wenn das eben nicht so optimal läuft, wie ich mir das vorstelle? Was hat denn das für einen Impact? Und das vielleicht ganz kurz zu meiner Vorstellung. Ansonsten privat. Ich bin verheiratet, habe 2 erwachsene Kinder. Unsere Jüngste macht jetzt gerade ihr Abitur. Die Älteste ist in die IT-Fußstapfen ihrer Eltern gestiegen. Und insofern bin ich da, was den IT-Nachwuchs betrifft, guter Dinge, und da haben wir auch unseren Beitrag geleistet. Gut, das vielleicht ganz kurz zur Vorstellung. Ich würde gerne in das Thema einsteigen deiner Zahlen, und ich finde das schon bemerkenswert. Ich habe noch im Kopf meine letzte Statistik, die ich damals nachgelesen habe, und die ist 2,5 Jahre her. Da haben wir geredet über 306 Milliarden E-Mails, die B2B-seitig versendet werden oder die business-seitig versendet werden. Du sprichst heute von 370 Milliarden E-Mails pro Tag, die hier die täglich versendet werden. Das heißt und das zeigt auch, E-Mail ist nicht tot, sondern E-Mail ist ein stark wachsender Sektor, um Kommunikation zwischen unterschiedlichen Protagonisten, in den meisten Fällen ja mit dem Kunden oder dem potenziellen Kunden, auf den Weg zu bringen. Und ich finde, das ist schon eine der bemerkenswertesten Impulse oder Kennzahlen, die du hier rausgeholt hast. Ich weiß nicht, wie siehst du das momentan selbst? Wie nimmst du das selbst wahr bei dir?
Also wir sind ja ein SaaS-Anbieter, ne? Also wir bieten neben Softwareentwicklung und Individualleistung natürlich ein Kernprodukt an und wir kommunizieren dort, außer in den Remote-Terminen und so weiter, nur per E-Mail, über ein Ticketsystem und so weiter. Also ohne E-Mail wäre das, ob jetzt vertrieblicher Kanal, aber auch später, wenn Support-Tickets reinkommen und so weiter, überhaupt nicht möglich. Das heißt, für uns ist das genauso, wie wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt hier in der Aufnahmesession mit drin, genauso, wenn wir vielleicht im Team auch andere Tools haben, ein Kerntool, eine Kernmöglichkeit in der Kommunikation. Und wichtig finde ich, vor allem bei dem Thema auch, den Nimbus zu brechen. Es gibt einen Unterschied zwischen privater Kommunikation, merke ich ja selbst, also privat schreibe ich extrem wenig E-Mails, wirklich vielleicht Kommunikation mit der Schule, also solche eher offizielleren Themen, aber privat fast gar nicht dann, sondern dann über Messenger und Co. Aber im Wechsel dann zum B2B ist es wirklich das Wichtigste, meiner Meinung nach.
Ja, ja, teile ich. Also diese Unterscheidung auch privat und geschäftlich ist, glaube ich, etwas, was im Zuge der Zeit, glaube ich, sich auch stark verändert hat, gerade mit diesen ganzen Messenger-Diensten, hat sich die E-Mail im privaten Sektor fast erübrigt, würde ich sagen. Die ist da, ich glaube, nur noch vereinzelt irgendwo zu finden im direkten geschäftlichen Umfeld. Und da ist es, glaube ich, gerade egal, ob ich als Anbieter im B2B-Segment oder im B2C-Segment bin. In beiden Fällen arbeite ich sehr intensiv mit E-Mails. Letztendlich denken wir an einen B2C-Shop-Betreiber. Ja? Der adressiert halt seine Produkte direkt an den Endkunden. Was brauche ich denn als Endkunde, um dort einkaufen zu können? Fangen wir mal damit an. Ich brauche ein Konto da, ich brauche da eine E-Mail, weil irgendwo muss ich identifiziert werden. Ich muss Nachrichten über die Bestellstatus bekommen. Ich muss Informationen über die Sendeverfolgung bekommen. Vielleicht auch über Lieferschwierigkeiten oder sonst was. Ich möchte natürlich auch erreichbar sein für den Anbieter. Das heißt, ich biete ihm hier eine Möglichkeit und nein, ich möchte nicht die ganze Zeit per WhatsApp oder sonstige Messenger informiert werden und ich möchte auch nicht über jeden Status telefonisch informiert werden. Also insofern B2C, glaube ich, eine ziemlich klare Geschichte und Pro für E-Mail, und im B2B-Segment brauchen wir gar nicht reden. Ich meine, jeder von uns hat selbst zu Zeiten von Teams und Chats und Ähnlichem, Slack oder wie sie alle heißen, haben wir natürlich immer noch den Bedarf, per E-Mail zu kommunizieren, spätestens dann, wenn es meine eigenen Unternehmensgrenzen verlässt. Das ist zumindest so ein Stück weit, wie ich den Blick auf die E-Mail habe.
Was vielleicht wichtig ist, auch in dem Kontext hier, wir versuchen nicht nur die Bedeutung der E-Mail einzuordnen, sondern auch die Veränderung. Du hast es sehr schön gerade gesagt, früher gab es gar kein Messaging, da war Mail quasi, auch vielleicht über Maillisten, ne, noch ganz früher 90er-Thematik, ein ganz, ganz großer Punkt. Und es verändert sich. Es ist natürlich nicht so, dass, auch wenn jetzt Shopbetreiber sind und so, dass natürlich weitere Kanäle hinzukommen. Nur E-Mail gab es schon faktisch, seitdem es das Internet gibt. Ne? So begann es ja auch faktisch da auch. Es ist quasi immer noch, es ist vielleicht weniger im Privatsektor da, mehr dauerhaft im B2B-Bereich. Aber das ist das Entscheidende, es ist immer noch da.
Absolut. Na,
das muss man fairerweise ganz auch dahingehend einordnen. Es ist da, obwohl wir von, jetzt bald 30 Jahre sind es ja, also über 30 Jahre Internet sprechen, wenn jetzt sogar noch länger, wenn man noch die Forschungssachen mit einrechnet. Das heißt, das ist im Grunde genommen der Klassiker. Das ist der Mercedes in der Kommunikation.
Hundertprozentig. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, zu wissen und einfach auch für sich nochmal anzuerkennen, dass die E-Mail eben ein Dinosaurier in der Geschichte des Internets ist. Die E-Mail gibt es schon sehr, sehr lange. Und ich sage mal, die ersten, die in der Lage waren, Nachrichten von einem Rechner zum anderen bidirektional auszutauschen, Keiner von denen hatte damals auch nur ansatzweise darüber nachgedacht, dass die Nachrichten unterwegs abgefangen oder gefälscht werden konnten. Man hat sich gefreut wie ein Schnitzel, dass die Datenkommunikation bidirektional überhaupt möglich war. An Cyberkriminelle, an Phishing, an Spoofing hat da einfach niemand gedacht. Und an Zustellprobleme, wie man sie heute teilweise eben auch hat, hat auch niemand wirklich auf dem Schirm gehabt. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass die Probleme, die wir heutzutage teilweise auch mit E-Mails haben, und das eine oder andere werden wir vielleicht auch nochmal kurz mit anreißen, die sind auch darauf zurückzuführen, dass die E-Mail eben so alt ist. Ein Thema vielleicht, was mir in dem Zusammenhang mit einfällt und was auch Bezug nimmt auf deine Kennzahl von vorhin. Endkunden haben meist mehr als eine E-Mail, als eine E-Mail-Adresse. Meist sogar bei unterschiedlichen Anbietern. Und das bietet oder birgt ein enormes Risiko und eine große Gefahr, beispielsweise auch für die Zustellbarkeit, für die Zustellraten von E-Mails, die versendet werden an diese Kunden. Früher war das, man kennt das vielleicht noch, war die E-Mail irgendwo direkt auch an den Anbieter des Internetanschlusses gekoppelt, ja, T-Online-Adressen. Jeder, der bei T-Online hat eine T-Online-Adresse gehabt. Und wenn ich jetzt später mal von T-Online weggegangen bin, habe ich ein Problem gehabt, weil ich brauche ja die E-Mail-Adresse noch. Gut, die haben sie mir Gott sei Dank gelassen, aber ich habe jetzt auch eine neue bei, ich weiß nicht, bei GMX oder sonst irgendwo gehabt. Was hat man dann gemacht? Man wollte ja nicht mehrere Postfächer verwalten, also hat man Weiterleitungen eingerichtet. Und E-Mail-Weiterleitungen sind in der heutigen Zeit, wo wir über E-Mail-Sicherheit sprechen, über Spoofing-Schutz, über Phishing-Schutz sprechen, sind halt technisch komplett veraltet und führen regelmäßig dazu, dass diese E-Mails an die weitergeleiteten E-Mail-Adressen meistens eben dann doch unterwegs verloren gehen, im Silizium-Nirvana des World Wide Web verschwinden. Deswegen ist es wichtig, diese Zusammenhänge zu kennen und seine Kunden vielleicht auch proaktiv dazu zu animieren, ihre Daten aktuell zu halten und eben die aktuelle E-Mail-Adresse zu verwenden und nicht die alte E-Mail. Denn die meisten E-Mails, die über Weiterleitungen funktionieren oder laufen, haben zunehmend Schwierigkeiten bei der Zustellung.
Ich komme gleich auf eine private Frage noch. Ich habe gerade überlegt, was meine erste E-Mail-Adresse war. Habe ich gerade versucht nachzuvollziehen nochmal. Und das war eine Web.de-Adresse damals. Mhm. Das war damals aus deutscher Sicht der Goldstandard. Und danach bin ich 2005 relativ schnell zu Google Mail gewechselt. Ja. Na, Gmail, ne? Quasi unbegrenzter Speicherplatz damals beworben worden. Ne? Also war ja auch ein riesiges Thema, dass man eigentlich gar keine Mailadresse bekommen hat, wo man auch sehr große Anhänge verschicken konnte und so. Heute lacht man darüber. Damals war das ein Unique Selling Point, also USP. Und das ist, zeigt auch diese Veränderung dahingehend. Was war denn deine erste Mailadresse, weißt du das?
Ich glaube mich zu erinnern, dass meine erste E-Mail-Adresse auch eine Web.de war.
Wohlgemerkt, damals war auch schon bei Web.de sehr viel Sicherheitsthematik dabei. Mhm. Ne? Die haben viel mit Sicherheit und solcher Transparenz und solchen Sachen geworben, die eigentlich für viele andere Anbieter vollkommen egal waren. Heute zum Standard gehören, aber trotzdem ein wichtiges Thema sind. Ja. Und das war häufig auch so ein Kriterium, dass man gesagt hat, hey, das ist nicht mit rein. Das fand ich damals schon ganz gut, deswegen habe ich das gewählt. Ja. Aber das ist jetzt schon über, wenn ich mal zurück entsinne, über 25 Jahre bald her.
Ja, das ist long, long time. Ja.
Wie siehst du, wir haben ja die Themen Wirtschaftlichkeit oder Wirtschaft, ne, für ein Unternehmen in Bezug auf die E-Mail. Wir haben das Thema Security und nachträglich dann auch das Thema Reputation und natürlich auch ein paar andere Themen, die drauf einzahlen. Wenn du heutzutage kommt zu dir ein Sicherheitsberater, jemand, der die Lage analysieren will, und da wird ja häufig, auch wenn man dann auch vielleicht bei LinkedIn Posts liest, aber auch auf anderen Plattformen, ja, habe ich das Thema genommen, ja, IT-Infrastruktur, also Server, vielleicht noch ein bisschen Software-Themen mit reingenommen werden. Wie oft wird in dem Kontext eigentlich die Mail beziehungsweise die Domain angesprochen?
Also ich glaube, dass die Domain-Sicherheit, nein, ich weiß, dass die Domain-Sicherheit bei den meisten Unternehmen völlig out of scope ist, auch bei den meisten Prüfern völlig out of scope. Warum? Es gibt den IT-Grundschutz, das ist letztendlich so ein bisschen die Fibel, des BSI, also des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, für Unternehmen, wie heutzutage IT-Sicherheit gemacht werden kann. Das sind knapp 1000 Seiten und je nach Lesegeschwindigkeit, ich bin jetzt nicht der schnellste Leser, aber ich sag mal so, auch ein geübter Leser braucht für 1000 Seiten wahrscheinlich 25 bis 30 Stunden, um dieses Buch einmal zu lesen. Und nach den letztendlich mehr als einen vollständigen Tag habe ich noch nicht eine dieser Maßnahmen umgesetzt. Long story short, da drin stehen ganz wichtige Maßnahmen, was man tun soll, um Domains und E-Mails sicher zu machen und damit auch das eigene Unternehmen zu schützen. Und wir analysieren von unserer Seite regelmäßig mehrere tausend Domains von deutschen Unternehmen, die insbesondere im kritischen Bereich oder kritischen Infrastrukturbereich tätig sind. Und was wir dort sehen, das sind letztendlich Unternehmen, die ja wirklich, von denen wir erwarten, dass sie sicher sind. Da geht es um Logistik, da geht es um Versorgung, Entsorgung, da geht es um Gesundheit etc. Also all diejenigen, die zu Pandemiezeiten ihre Mitarbeiter noch vor Ort beschäftigen durften. Die haben wir einfach analysiert. Wir wissen, dass von denen nicht mal 2% die Anforderungen des IT-Grundschutzes erfüllen.
Das ist gravierend, will ich nur einwerfen.
Bitte?
Gravierender werden.
Ja, das ist gravierend. Das heißt, also die größere Zahl ist 98 und 98% der Unternehmen haben es einfach nicht umgesetzt. Und das sind Maßnahmen, also das ist jetzt die gute Message für die Zuhörer hier. Diese Maßnahmen kosten kein Geld. Man muss die einfach nur machen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Gurt im Auto. Der Autohersteller ist nicht verantwortlich dafür, dass ich beim Fahren den Gurt anlege. Der muss einfach den Gurt vorsehen. Und ich muss mich als Autofahrer anschnallen. Und die Erwartungshaltung, die viele Unternehmen haben, das Thema Sicherheit ist ein Autoprodukt, was automatisch im Prinzip wie so ein Schutzschirm um mich rum aufgespannt wird, wenn ich sage, ich kaufe eine Domain für 15 Euro im Jahr. Das ist halt also die falsche Sichtweise an der Stelle. Ich muss mich wirklich selbst um die eigene Sicherheit kümmern. Und deine Frage war, wie oft ist das auf den Prüfungsthemen oder bei den Fragen der IT-Sicherheitsanalysen mit Thema? In den meisten Fällen nicht. Und dabei ist die Domain dennoch der Erstangriffsvektor Nummer 1. Also der erste Angriff auf potenzielle Geschädigte erfolgt über entweder gefälschte E-Mails, manipulierte E-Mails oder gefälschte Domains, also Fake Shops, falsche Domains, die im Prinzip Identitätsdiebstahl betreiben. Dort werden dann Daten abgegriffen, vielleicht Schadsoftware installiert, vielleicht auch Geld abgepresst oder sonst irgendwas. Also von dem her, es ist tatsächlich eine alarmierende Zahl, dass hier viele Unternehmen das Ganze nicht auf dem eigenen Schirm haben und auf das Radar nehmen müssen. Also die fahren einfach im Blindflug.
Finde ich schon einen sehr spannenden Fakt, weil sehr viel Aufwand investiert wird. Das Thema Cybersecurity oder, ja, wenn man so will, die gesamtheitliche IT-Sicherheit oder Unternehmenssicherheit, wenn man es noch größer aufspannen würde, eher ein Zeitgeist-Thema ist. Also es wurde noch nie so viel gehackt und angegriffen wie aktuell, wahrscheinlich auch weiterhin ansteigend. Die Welt wird digitaler, also sprich die Vernetzung der Geräte von Geschäftsmodellen steigt. Und das bedeutet, wenn man das runterbricht, dass eigentlich jeder gucken muss, dass er sein Unternehmen wie eine Festung absichert, weil, wenn die Armee groß genug ist, kann er so groß die Festung bauen, wie er möchte, die wird trotzdem eingenommen. Also muss er damit gucken, immer ein Kosten-Nutzen-Szenario abwägen, ob es Sinn macht. Und wenn das ist das Spannende dabei jetzt von deiner Aussage her, wenn diese Maßnahmen kein Geld kosten, ist der Nutzen gigantisch hoch bei extrem geringem Aufwand. Und das finde ich einen spannenden Punkt noch dabei.
Absolut. Und wenn man den Gedanken einfach mal verlängert, ne? Die Maßnahmen, über die wir hier sprechen, die sind ja, also ob vorhanden oder nicht, die sind in jedem Fall durch potenzielle Angreifer sichtbar. Das heißt, ich sehe im Prinzip, hat derjenige Schutzmechanismen implementiert und sind die wirksam implementiert?
Mach mal direkt Beispiele, weil ich glaube, wir haben einen Teil der Zuhörer, das soll mal einzuordnen für dich, sind sehr frei, ne, die technisch sehr wenig Wissen haben. Es gibt natürlich Zuhörer, die haben technisch extrem viel Wissen. Ja. Kannst du ruhig mal so ein paar Sachen raushauen,
okay, dann
auch ins Detail gehen.
Okay, dann vielleicht ein ganz kurzes Beispiel. Nehmen wir das Thema E-Mail-Sicherheit. Viele wissen das nicht, aber das normale Setup einer E-Mail, wenn ich sie oder einer Domain, wenn ich sie im Prinzip direkt registriert habe und meine E-Mail eingerichtet habe, bedeutet, dass jeder von außen mit meiner E-Mail-Adresse senden kann, ob er will oder nicht. Ob ich will oder nicht. Sagen wir es mal so. Das heißt, von außen könnte jeder mit meinem Absender senden. Das ist so ein bisschen wie früher der Postbrief. Man kennt das noch. Vorne kommt der Adressat drauf und hinten habe ich den Absender draufgeschrieben. Und die E-Mail funktioniert genauso. Ich kann im Prinzip als Angreifer hinten draufschreiben, was ich will. Und wenn es Absender@Bundeskanzleramt ist, dann sende ich halt im Namen unseres Bundeskanzlers. Wenn ich bestimmte Schutzmechanismen dagegen habe, und da reden wir, um ein paar Fachbegriffe mal einzuwerfen, über SPF. Ja, das ist im Prinzip so die Liste der IP-Adressen. Wer darf denn überhaupt mit meinem Domainnamen senden? Wir reden über DKIM. Das ist so eine elektronische Unterschrift im nicht sichtbaren Bereich von E-Mails, also im Header. Da wird im Prinzip eine digitale Unterschrift nochmal gemacht, wie so ein Wasserzeichen. Ich kann prüfen, ob die E-Mail echt ist. Und wir reden von D-Mark. Und das ist jetzt nicht die antiquierte Währung, die man heute noch an der Zentralbank umtauschen kann in Euro, sondern das ist ein Schutzmechanismus, dem ich eingeben kann als Domain-Inhaber, was ich für Regeln vorgebe. Und meine Regel sollte sein Reject, das heißt Regel für nicht konforme E-Mails. E-Mails, die nicht authentisch sind, sollen abgelehnt werden. Ich habe das in der Hand, dem Empfänger zu sagen, wenn gefälschte Mails kommen, lehne die ab. Und jetzt kommt noch ein positiver Nebeneffekt. Und eins der wichtigsten Instrumente, was ich habe, um sowas überhaupt erstmal sichtbar zu machen, um mir vielleicht die Awareness dafür zu schaffen, das ist die zweite Komponente von diesem DMARC, der ermöglicht mir ein Monitoring. Ich kann sehen, wo möglicherweise und ob möglicherweise schon Phishing und Betrugs-E-Mails mit meinem Namen im Umlauf sind. Ich kann prüfen, ob ich Fehlkonfigurationen habe. Ich muss mir also nicht wundern, wenn irgendwelche E-Mails nicht ankommen, weil ich bestimmte Sachen eben sehe, wo Fehlkonfigurationen sind und habe die Möglichkeit, eben hier proaktiv an den Themen dran zu sein. Das sind so Themen, von denen wir sprechen, die es einfach ermöglichen, solche Sachen für sich selber besser zu handeln und die eigene Sicherheit wirklich nach vorne zu bringen.
Wenn man das jetzt hört, denkt man, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, ne? Ohne da jemanden nahe treten zu wollen. Das heißt, es geht eigentlich schlicht um Umsetzung. Warum wird es nicht umgesetzt?
Es geht tatsächlich nur um Umsetzung, um nichts anderes. Meine These, die ist jetzt steil, aber meine These ist, es gibt zwei Hauptgründe dafür. Ich glaube, der größte Teil der Betroffenen wissen nicht, was sie machen sollen, dass es bestimmte Schutzmechanismen gibt. Also da rede ich selbst mit alteingesessenen IT-Hasen, die dann sagen, die mag noch nie gehört. Was ist denn das schon wieder? Oder DNSSEC, das ist so ein Schutzmechanismus auf der die Einträge im DNS schützt. Was ist denn das? Das kenne ich gar nicht. Ja, was soll denn das wieder für ein Humbug sein? Das sind alles alte Standards. Also die sind alle mehr als 10 Jahre alt. Die sind Standard, die sind von den meisten Anbietern, aktuellen Anbietern wirklich unterstützt. Und der zweite Punkt ist, also das eine ist die Unwissenheit über die Themen und das andere ist tatsächlich Ignoranz. Ich kenne selbst Marktteilnehmer, die sagen, wir setzen bestimmte Maßnahmen nicht um. Warum? Weil der Kunde sie nicht anfragt und die kosten uns ja Geld zu implementieren. Und das ist natürlich dann so ein Punkt, wo man sich die Frage stellen muss. Vielleicht so eine kleine Anekdote. Ich habe mal mit einem IT-Dienstleister für eine bankenähnliche Unternehmensgruppe gesprochen. Das heißt, sie sind IT-Dienstleister für jemanden, wo es ums Kohle geht, wo wir Kredite bekommen, wo wir unsere Gehaltschecks überwiesen bekommen. Und ich habe mit dem gesprochen und gesagt, ey, ihr habt da ein Thema, macht da mal was. Weil wir waren im Vorfeld in Kontakt mit Geschädigten, die Opfer von Phishing wurden. Und da sagt der mir, so ein Krimskrams machen wir nicht. Wir sind sicher. Und da wird sich im Prinzip auf die einzelnen oder die eigenen Sicherheitsmaßnahmen berufen. Da werden halt Sophos Appliances und sonst irgendwelche teuren Security-Investitionen vorgeschoben und gesagt, die ersetzen alles andere, was noch irgendwo notwendig wäre. Und insofern haben wir hier tatsächlich zwei Mitspieler. Das eine ist die Unwissenheit und das eine die pure Ignoranz.
wenn man das jetzt hört, ne, dann kann man sich nur die Frage stellen, irgendwann wird dieses Unternehmen sicherlich auch mal Probleme bekommen, weil wir wissen alle, Cyber-Hacks ist immer eine Frage der Zeit. Die Zeit spielt ja immer gegen die Unternehmen. Das kann jetzt sein, das kann auch in 10 Jahren sein. Und dann wird dann so getan, als wäre das alles sehr komplex gewesen. Die Angreifer mittlerweile arbeiten ja mit automatisierten Services, komplett automatisierten Rootkits und ganzen Farmen. Also die werden die Standards alle per Automatik versuchen anzugehen und damit Betrug einzuleiten. Das wäre das Einfachste, weil genauso wie die Softwareunternehmen gute Software bauen, bauen die Hacker immer bessere Betrugsmaschinerien auf, mit teilweise ja auch noch dem ganzen Social Engineering Part, der dabei ist. Deswegen würde ich so eine Aussage für blanke Ignoranz halten und dann auch den Menschen sagen, dass er da seinen Beruf, sofern er dafür verantwortlich war, auch zum Teil ein bisschen verfehlt hat, muss man ganz klar sagen. Vor allem, wenn man Security bedenkt. Security hat den einen Aspekt natürlich, mein Geschäft abzusichern. Was würde passieren, Daniel, als Beispiel, ist jetzt eher eine rhetorische Frage, wenn ein Online-Shop für x Tage vielleicht im Cyber-Week-Bereich seine Mails nicht ordentlich versenden kann oder seine Domain, das geht ja teilweise auch um die Gesamtdomain, also auch um die Shops selber, vielleicht nicht unter Kontrolle hat.
Ja, das ist, man kann das jetzt auf einen gewissen Zeitpunkt oder einen Zeitraum definieren. Ich würde die Sache noch mal ein bisschen steiler formulieren. Die meisten wissen ja gar nicht, wie gut ihre E-Mails tatsächlich ankommen oder nicht. Man verlässt sich da ein bisschen auf Open Rates, man verlässt sich auf KPIs, die im Prinzip die Besucherzahlen auf meiner Webseite messen, beziehungsweise irgendwelche Klickpixel, die da aufgerufen werden. Ich sage immer, jede E-Mail, die nicht ankommt, kann auch nicht konvertieren. Und ich muss mir das erste Mal die Frage stellen, sag mal, wie ist denn überhaupt die Zustellrate von meinen E-Mails? Und ich rede jetzt nicht nur von den E-Mail-Marketing-Automationen, sondern auch von den E-Mails aus dem CRM-System, vielleicht aus meinem Shop-System. Oftmals habe ich ja ein sehr, sehr buntes Konglomerat an verschiedenen Mail-Systemen. Und es gibt, da kann man jetzt unterschiedliche Studien sich anschauen, es gibt da so eine Kennzahl, etwa 15% der E-Mails, der geschäftlich versendeten E-Mails, kommen nicht an. 15%, wenn wir deine Frage jetzt mal aufnehmen, lassen wir uns mal ein kleines Rechenbeispiel nehmen. Vielleicht ein kleines Shop-Unternehmen, die haben irgendwie 25.000 Empfänger in ihrer Liste drin und die schicken denen jede Woche einfach eine Mail. Das heißt, die senden im Monat 100.000 Mails. Von diesen 100.000 Mails kommen jetzt statistisch gesehen 15% nicht an. Das heißt, 15.000 E-Mails kommen nicht an. Das heißt, hier ist schon mal ein wirtschaftlicher Schaden entstanden, weil ich natürlich für diese 15.000 Mails, die ich versende, auch investiert habe in meine Landingpage, in die Grafiken, in die Texte. Das heißt, ich habe hier schon Geld auch ins Versenden von diesen E-Mails. Das kostet ja Geld. Das heißt, ich habe hier schon mal Geld verschenkt. Geld, was ich vorher schon mal verdient habe, ist jetzt einfach verbrannt worden. Auf der anderen Seite, lass uns das Experiment mal weiterführen und sagen, von diesen 15.000 E-Mails, die jetzt nicht angekommen sind, haben wir vielleicht, ich sage jetzt mal, eine Abschlussrate von 1%. Ist jetzt für eine Branche vielleicht ein bisschen hoch, für die andere ein bisschen niedrig. Aber
ist aber ein guter Wert, um eine Abschätzung abzugeben. Genau. Also ist jetzt nicht overhyped, aber es gibt ja Branchen, die haben teilweise Verkaufsraten B2C, die sind dann teilweise in ganz anderen Bereichen, sogar zweistellig.
Richtig. Genau. Und wenn wir jetzt von den 15.000 nicht angekommen sind, einfach nur mal 1% rechnen, das würde bedeuten, ich habe 150 Sales jeden Monat, die ich einfach in die Tonne trete und die gar nicht stattfinden können, weil die Mails gar nicht ankommen bei dem jeweiligen. Und jetzt brauchen wir diese 150 nur mit meinem durchschnittlichen Warenkorb multiplizieren. Lass uns mal 100 Euro nehmen. Dann lasse ich gerade jeden Monat 15.000 Euro Umsatz auf der Straße liegen, weil ich mich des Themas E-Mails einfach nicht annehme, weil ich mich nicht drum kümmere und weil ich da im Prinzip auch kein wirkliches Bild davon habe, wie das eigentlich bei mir aussieht. Ich verlasse mich einfach auf, naja, die Ergebnisse, die da sind. Ja, und dass man an vielen Stellen eben was schrauben kann, wissen viele nicht.
Ja, das Szenario mit 100.000 E-Mails ist ja ein ganz kleines E-Commerce. Also guck dir die Betreiber an mit ihren gefarmten und eingekauften Adressdatenbanken.
Absolut.
Da schickst du ja eher vielleicht Millionen. Ne, ich habe letztens, will den zwar jetzt nicht highlighten, aber ich finde Johannes Klich von Snox ganz gut. Der hat viele Dinge, die richtig sind, auch schon gesagt. Und er sagt auch, E-Mail-Marketing ist das Verkaufsvehikel bei ihm. Ja. Und das zieht über diese Kanäle dann, Shops, Apps, die er anbietet, aber auch natürlich dann Subversand, also sprich mit Amazon, dann entsprechend komplett rüber. Und er kann mit E-Mail-Marketing den größten Hebel ansetzen. Das muss man ganz klar sagen. Das Szenario, was du jetzt aufgemacht hast, da ist die Opening Rate und auch die Abschlussrate am Tagesende für so einen, ich sag mal, Unterwäschehersteller, sagen wir es jetzt mal, viel zu gering. Ne? Und der würde viel mehr noch daraus generieren und den Verlust auch höher beziffern. Das heißt, der wirtschaftliche Schaden, das wirtschaftliche Szenario, was du jetzt aufmachst, heißt, Zustellbarkeit ist Umsatz. Ne?
Absolut, absolut. Ist direkt proportional zum Umsatz. Und ich glaube, diese einfache Rechnung, die wir jetzt gemacht haben, die kann jeder für sich auch zu Hause oder am Schreibtisch einfach mal durchführen. Wie viele E-Mails senden wir denn? Und da gilt es eben nicht nur, die Marketing-Mails zu nehmen. Ne? Man muss sich also zum Beispiel auch nicht wundern, dass Rechnungen nicht bezahlt werden, wenn dann mein Abrechnungssystem eben falsch konfiguriert ist. Ich laufe immer wieder mit viel Aufwand meinen Kunden nach, muss mahnen, habe Aufwände und Kosten hinten dran. Nur weil mein entsprechendes System nicht sauber konfiguriert ist. Also solche Sachen sind wirklich vermeidbar und sind Erfolgsfaktoren und Erfolgstreiber für mein Unternehmen. Viele werden sich jetzt vielleicht fragen, okay, was kann ich denn machen? Und woher weiß ich denn, wie kriege ich denn jetzt immer so die Sicht da drauf und an wen kann ich mich wenden? An der Stelle empfehle ich immer eine Sache, das ist so eine Entwicklung, die wir gemacht haben, weil genau diese Fragestellung kommt sehr häufig hoch und wir machen das, was Cyberkriminelle eben auch machen. Wir schauen einfach mal nach, was ist denn bei euch safe und was ist nicht safe. Das kannst du bei domainsecurity.de, also in einem Wort domainsecurity.de, kann das jeder für sich kostenlos einfach mal testen, für seine eigene Domain. Wir berechnen dort so einen Domain Security Score, ja, von 0 bis 100, wobei wir sagen, ab einem Score von 80 bist du safe. Alles, was drunter ist, da hast du echt Hausaufgaben zu machen. Und das ist ein Indikator dafür, wie bist du momentan aufgestellt. Wir gehen eins weiter. Wir zeigen wirklich jeden einzelnen Baustein, der wie gut oder wie schlecht der ist, zeigen das mit Rot und Grün, sodass man eine Ampelfunktion relativ leicht loslegen kann, in die einzelnen Maßnahmen. Wir schreiben da genau rein, was sind die Maßnahmen, was sollst du da tun, was sind die Vorgaben, wer sagt denn, dass ich das machen soll und was sind die Folgen, wenn ich es eben nicht mache. Das ist nochmal so ein Punkt, den ich vielleicht nochmal machen will, einfach um zu sagen, wo fange ich denn an mit dem Ganzen? Zeug. Denn am Ende des Tages möchte ich ja den Erfolg für mich auch in meinem Unternehmen bestmöglich ausschöpfen. Ja. Keiner versendet E-Mails, um der meistsendende E-Commerce-Shop zu sein der Welt mit übelst schlechten Zustellraten. Das bringt ja nichts. Das ist ja Fehlinvestition vor dem Herrn.
Ich habe letztens auch als Vorbereitung auf den Podcast mal geschaut in mein Spam-Postfach. Also ich gucke da normalerweise gar nicht rein, weil das, was da drin landet, ist quasi tot, ne? Also mein privates Spam-Postfach. Und da ist mir aufgefallen, dass da auch valide Mails drin gelandet sind. Also valide Mails von Anbietern, die natürlich mir was verkaufen wollten, ne? Die bestimmte Dinge anbieten und so weiter, die wirklich, so wie du gesagt hast, wo die Technik, dieser Transportweg von diesem Unternehmen über die Server zu dem Endkunden Fehler aufweisen bzw. schlecht organisiert sind. Und stell dir vor, gibt trotzdem noch Leute, die gehen rein und sagen, oh, da ist eine Mail im Junk oder im Spam gelandet. So, dann gehen sie drauf, da steht vielleicht eine Warnung, wenn du die E-Mail da drauf. Bitte beachten Sie, Mailabsender ist nicht zertifiziert oder signiert oder solche Geschichten. Die Leute mittlerweile, die das verstehen, überlegen sich sehr genau, ob sie dem Inhalt der Mail dann auch vertrauen. Da kommen wir zu dem großen Thema, nämlich jetzt Vertrauen. Was bedeutet Mail im Vertrauenskontext mit B2C? Vielleicht muss man es nochmal trennen, und dann B2B.
Ja, also Vertrauen, glaube ich, ist die Basis jeder Kommunikation. Ob wir uns jetzt beide miteinander unterhalten, ne, ob uns im Prinzip Zuhörer zuhören, das ist immer eine Basis des Vertrauens, was man hat. Es gibt Vorschussvertrauen, es gibt gewachsenes Vertrauen und das Vertrauen zahlt einfach darauf ein, wie werde ich von anderen wahrgenommen und von anderen. Du sprichst da gerade ein Thema an, das muss man tatsächlich voneinander trennen. Was sind humanoide User, End-User? Was sind vielleicht B2B-User? Und was ist auch meine Online-Reputation in den Systemen? Und die geht genau, also das ist so der erste Punkt, die geht genau da los, dass meine E-Mails beispielsweise abgelehnt werden können, wenn ich nicht sauber meine Konfiguration, mein Setup auf den Weg gebracht habe. Für mich ist ein Thema immer ganz entscheidend. Ich könnte da aus dem Fenster springen, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, online unterwegs bin, will vielleicht was runterladen oder will vielleicht irgendwo was shoppen gehen. Und nachdem ich meine E-Mail bestätigen soll, kommt im Prinzip nach der Registrierung so der Hinweis, ja, bitte schau auch in dein Spam-Postfach. Für mich ist die Reputation in dem Moment komplett im Keller. Der Shopbetreiber, der Anbieter ist für mich komplett unten durch, weil ich sage, mach deine Hausaufgabe, dann muss ich nicht in meinen Spam reinschauen. Jetzt kommen wir zum Thema Reputation. Warum passiert das Ganze? Letztendlich, wir haben vorhin über Sicherheit gesprochen und letztendlich passiert genau das bei den großen E-Mail-Anbietern. Ob das Gmail ist, ob das Microsoft ist, die haben erst am 5. Mai jetzt ihre Senderichtlinien verschärft und sagen, du musst bestimmte Vorkehrungen treffen, sicherheitsrelevante Vorkehrungen, damit wir als Empfänger einfach herausfinden können, ist diese E-Mail echt oder falsch. Warum? Diese E-Mail-Anbieter, die unterliegen natürlich auch kaufmännischen Zwängen und die wollen nicht jede Schrottmail durch ihre sehr systemaufwendigen, energieaufwendigen Spam-Indikatoren durchjagen. Wenn ich vorher schon weiß, dass es eine gefakte Mail ist, lehne ich die ab und muss die gar nicht weiterverarbeiten. Und sie senken natürlich auch das Risiko für ihre eigenen Kunden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Es ist nicht als erstes die Reputation des Empfängers, weil der muss erstmal erreicht werden. Ja, möglicherweise werde ich noch nicht mal im Spam-Ordner landen, sondern werde komplett abgelehnt. Der eine oder andere kennt das vielleicht, dass er so eine Bounce-Mail bekommen hat. Diese Nachricht widerspricht unseren Sicherheitsregeln. Boom. Bestenfalls werde ich noch informiert. Damit geht's los. Und der nächste Punkt ist natürlich, dass ich beim Empfänger irgendwo eine Reputation habe. Und es ist halt wichtig für Markeninhaber oder eben auch für Shopbetreiber zu verstehen, dass es keine vertrauensbildende Maßnahme ist, den Kunden oder den Geschäftspartner darauf hinzuweisen, in den Spam-Ordner nachzuschauen. Ja, das wäre so nach dem Motto, der Briefträger wird gesagt, okay, wenn das irgendwie zu voll ist, dann haus einfach in die Papiertonne. Ne? Und ich gehe dann schon mal irgendwie da nachschauen. Das macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Und insofern ist Reputation ein ganz, ganz wichtiges Instrument, an dem man arbeiten kann, und zwar mit Sicherheitsmaßnahmen, weil die auf meine Reputation einzahlen. Und da gibt es seit so 3-4 Jahren auch nochmal einen weiteren Punkt. Wenn ich das Ganze mal ein bisschen weiter spinne, kann ich das Ganze noch zur Königsdisziplin avancieren lassen und kann nicht nur dafür sorgen, dass meine E-Mails gut ankommen, sondern dass auch noch im Posteingang mein Logo angezeigt wird. Wie cool ist das denn? Ich hebe mich dann von anderen auch noch ab. Meine E-Mail wird wirklich wahrgenommen, weil mein Logo direkt in der Inbox erscheint und der Benutzer kriegt auch noch einen Hinweis, ey, diese Mail ist safe, diese Mail ist echt, der kannst du wirklich vertrauen. Wir reden jetzt hier an dem Punkt von, der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, von Beamy. Das ist im Prinzip, baut auf den anderen Schutzmechanismen auf und sorgt dafür, dass mein Logo halt tatsächlich da platziert wird, wo es wahrgenommen werden kann, als Trust-Faktor. Und das ist letztendlich nochmal ein Turbo. Gerade wir haben von über Erfolg gesprochen. Es gibt da eine Studie, die darüber spricht, dass etwa 10% Open Rate Steigerung damit zu erzielen ist, wenn ich solche Maßnahmen halt auf die Spitze treibe und hier tatsächlich meine Reputation wirklich auch rechts und links flanierend nach vorne bringe.
Also super wichtige Punkte, die du auch genannt hast, weil wenn man das sich jetzt anschaut, wie der Effekt einer E-Mail als solches, ne, wie der Transportweg wäre, wir haben ja, müssen ja nochmal trennen, Domain, also wie die Domain abgesichert ist, ne, dass man quasi E-Mails dann auch wirklich verifiziert versenden kann, etc., dass das beides in diese ganzen Kernthemen einzahlt, finde ich sehr, sehr wichtig und auch ohne technische Hürde super zu erklären auf der einen Seite. Der andere Aspekt, den man ja auch beachten muss, ist ja, wenn ich jetzt mal schaue, nehmen wir mal an, wir hätten Zustellrate, sagen wir entsprechend, der Ausfall einer Domain. Also nehmen wir jetzt mal an, ich würde irgendwo einkaufen, ne, und aufgrund von irgendwelchen, ob es jetzt Hacks sind oder ob jemand meine Domain geklaut hat und dann die Reputation runtergeht oder und dann dadurch der eigentliche Versand meiner Newsletter-Kampagne oder der Transaktionsmails dann nicht funktioniert, ich kaufe irgendwas ein und würde keine Mail, obwohl ich das erwarte, weil da vielleicht auch noch die Rechnung drin steht, die Verkaufsbestätigung oder vielleicht auch wichtige Daten, die es nur in der E-Mail gibt zum Beispiel, bekomme, dann würde ich da nie wieder einkaufen gehen. Nie wieder. Ich würde unter keinen Umständen in einem Shop, gerade bei der Unsicherheit, die aktuell ist, außer es ist vielleicht einer der ganz großen, Otto oder Amazon oder so, so einen kleineren Shop, wo ich dann sage, da bin ich jetzt nur hin wegen dem Preis oder wegen irgendeinem guten Marketing, würde ich nie wieder hingehen.
Zu Recht.
Ne?
Ich kann das genau nur so unterschreiben, zu Recht. Denn am Ende des Tages, ich meine, man kann das auf viele andere Felder im Leben auch noch adaptieren und sagen, stell dir doch mal vor, du machst das draußen, du gehst auf eine Einkaufsmeile. In welche Läden würdest du denn reingehen? Doch nicht in die, wo du von außen schon siehst, also nehmen wir mal so ein Restaurant, du siehst von außen schon, also Hygiene wird hier, also wenn es überhaupt geschrieben wird, dann definitiv falsch. Ja, dann würde ich doch da nicht eingehen, das lädt doch gar nicht ein, dort mein Vertrauen reinzubringen. Wahrscheinlich brauche ich dann irgendwo Kohletabletten oder Ähnliches, damit ich das Ganze auch vielleicht noch bis zum Ende des Tages überlebe. Und das Ganze kannst du auf viele andere Lebensbereiche eben auch mit adaptieren. Vertrauen ist eine der maßgeblichen Themen. Und ich finde, Vertrauen ist halt ein Thema, was viele mit umtreibt. Und ich finde ein anderes, das kommt jetzt langsam auch so ein bisschen mit hoch. Ich kriege das zumindest mit, dass da so die Sachen diskutiert werden. Das ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ne? Wie nachhaltig sind denn so E-Mails? Ne? Also ich sage, wenn sie ausgedruckt werden, jetzt nicht sehr. Das ist, sag ich mal, aus meiner Sicht.
Ich kannte früher einen Kollegen, der hat das gemacht, ne?
Das, ich glaube, durch die Zeit haben wir hinter uns gelassen. Ich glaube, kaum jemand schreibt noch in die E-Mail rein im Footer. Man muss nicht jede E-Mail ausdrucken. Aber ich glaube, also vielleicht nochmal anders, E-Mails haben halt auch wirklich Nachhaltigkeitsfaktor. Wenn man überlegt, dass jede E-Mail, die versendet wird, etwa 4 Gramm CO2 erzeugt. Also vom Rechner letztendlich, der vom Benutzer betrieben die Sache versendet, an seinen E-Mail-Server übergibt, dann durch das ganze Internet durchgeroutet bis zum Empfänger und der öffnet das dann irgendwo bei sich. 4 Gramm CO2, das klingt erstmal gar nicht so viel, ne? Aber wenn man dann überlegt, du hattest vorhin diese 370 Milliarden E-Mails pro Tag genannt, wenn man jetzt überlegt, dann summieren sich diese klitzekleinen CO2-Emissionen sehr schnell zu einem riesengroßen Problem von 1,5 Tonnen CO2 jeden Tag. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wie steuere ich auch in der Verantwortung als Unternehmen, wie steuere ich auch meine E-Mail-Kampagnen? Wie effizient und effektiv kann ich die umsetzen, um hier vielleicht auch einen aktiven Beitrag zu leisten für die Nachhaltigkeit? Und an der Stelle kommt dann auch nochmal so ein Punkt, wenn ich mir dann nochmal vor mein geistiges Auge hole, 15% kommen nicht an. Von den 370 Milliarden E-Mails bedeutet das am Ende des Tages, dass über 220.000 Tonnen CO2 jeden Tag sinnlos in die Luft geblasen werden. Also auch das ist etwas, was aus meiner Sicht am Ende in das Thema Reputation, in das Thema Verantwortung mit einzuzahlen hat oder sollte, wenn man das Thema ganzheitlich angehen will.
Und du darfst eine Sache nicht vergessen. Wir haben jetzt von B2B-Mails gesprochen in dem Kontext. Wenn man den Spam-Bereich sieht, ne? Also sprich das, was versucht wird zu verschicken, ob das sind ja nicht alles Domains, die dann quasi gekapert werden, aber einen gewissen Teil dieser Spam-Mails bestimmt oder auch Betrugsmails, ist das Volumen wahrscheinlich noch viel, viel größer als die 370 Milliarden. Wir reden ja davon, dass, also habe ich jetzt keine Statistik zu, aber würde ich schätzen, sicherlich weit über 90%, es gab mal 98%, aber weiß nicht, ob dieser Wert noch stimmt, der Mails im Internet Spam sind. Und wenn da nun ein Anteil davon mit gekaperten Domains versucht, was zu machen und so weiter, und das quasi schon beim Versand abgelehnt werden würde, ne, durch die Mechanismen, dann ist der Faktor gigantisch.
Ja. Also dem kann ich nichts hinzufügen. Das, ne? Thema. Und genau das ist, glaube ich, auch der Punkt. Die E-Mail-Service-Provider, die im Prinzip die Postboxen zur Verfügung stellen, die wollen diese Flut an Spam, an Phishing, an schadhaften, betrügerischen E-Mails, die wollen die gar nicht drin haben. Ja, das kostet wahnsinnig viel Aufwand, das kostet Speicherplatz, das kostet Rechenkapazität. Und am Ende des Tages birgt es das Risiko, dass die eigenen Kunden geschädigt werden. Da wird schon viel Verantwortung übernommen. Und genau an der Stelle sind wir als Unternehmen eben auch aufgefordert, unseren Beitrag dafür zu leisten, das Ganze zu verbessern. Und ich glaube, dass wenn man den Cyberkriminellen die Möglichkeiten entzieht, hier wirksam ihre Ziele zu verfolgen und es ihnen zumindest zu erschweren, dass wir damit auch in Zukunft ein bisschen bessere E-Mail-Kultur, ein bisschen besseres Gefühl mit E-Mails bekommen und vielleicht auch noch erfolgreicher sind.
Also sehr, sehr spannendes Thema, muss man wirklich sagen. Also gibt es auch noch Aspekte, über die man separat nochmal sprechen müsste. Ich gucke immer auf die Uhr, ne? Das zwecks Konsumierbarkeit vom Podcast so ein bisschen, wir können sehr, sehr lange sprechen. Ich versuche immer dann, dass es dann auch hörbar bleibt im gewissen Rahmen. Also das ist sehr, sehr interessant und zeigt auch die immense Bedeutung, auch weiterhin noch im B2C natürlich, vielleicht nicht für die Privatkommunikation, was es da für die Mail ausmacht. Wir kommen zu unserem finalen Abschluss. Finaler Abschluss ist für uns immer nochmal ein Punkt für den Gast. Ne? Du hast vorher gesagt, ich soll eine Frage nicht stellen, die stelle ich jetzt auch nicht, aber da stelle ich die andere Frage. Und zwar hast du als Beispiel einen Podcast, wäre auch ein Punkt noch, wo du empfiehlst, und vielleicht eine Lieblingsmusik, Lieblingsband, irgendwas, wo du sagst, hey, das ist ganz cool, weil wir wollen auch so mal so ein, zwei Fakten über den Gast natürlich auch nochmal rauslassen, die vielleicht noch nicht jeder weiß.
Gerne. Also Podcast neben eurem, den ich natürlich auch empfehlen würde, aber das wäre jetzt die falsche Plattform, würde ich empfehlen, finde ich ganz spannend, Kevin allein im Marketing. Da geht es so um Marketing, da geht es auch um E-Mail-Marketing, da geht es um solche Sachen. Also wer sich dort ein bisschen auch breiter aufstellen will, einfach, der hat immer spannende Gäste mit dabei. Das ist durchaus ein Podcast, den ich empfehlen kann. Und vielleicht die zweite Frage, was sind so Bands, was ist Musik, die ich höre? Ich bin so aus der Riege Rock eine deutsche Band, die ich seit ein paar Jahren tatsächlich auf meinem Zettel habe, zu der ich regelmäßig gern auch zu Konzerten gehe und nahezu jedes Album höre, ist Kissin' Dynamite. Das ist eine Band, deren eigener Titel aus einem Song von AC/DC abgeleitet wurde. Die machen jetzt nicht direkt AC/DC-Mucke, aber richtig geilen, ehrlichen Stadionrock kann man sich wirklich anhören, kann ich jedem empfehlen.
Sehr spannend. Muss ich nachher reinhören? Kenne ich nicht. Deswegen ist auch immer für mich mal ganz interessant, mal das Musikspektrum zu verändern. Und da ist ein Tipp immer ganz gut. Danke dir dafür. Abschlusspunkt ist, wie kann man dich finden? Wo bist du anzutreffen? Und du hast dann quasi das letzte Wort quasi nochmal im Rahmen des Podcasts.
Ja, erreichen kann man mich bei LinkedIn unter dem Hashtag Domainfluencer. Ja, hat also nichts mit der Influencer zu tun. Domainfluencer ist so mein Personal Brand. Ansonsten erreicht man mich unter daniel@nickmanager.com, wenn es mal eine E-Mail sein darf, weil wir ja heute das Thema hatten.
Nickmanager mit C bitte, ne?
NIC Manager, richtig, korrekt, danke. Und ansonsten gern einfach bei LinkedIn folgen oder abschließend vielleicht auch noch der Tipp, schaut auf unsere Webseite nickmanager.com und nicht vergessen, um die eigene Reputation mal zu prüfen, die eigene Sicherheit mal zu prüfen, domainsecurity.de als kleiner Tipp des heutigen Podcasts.
Dann danke ich dir auf jeden Fall für die wertvollen Punkte. Also es ist, glaube ich, sehr, sehr spannend für die ganzen Zuhörer. Wir werden dazu nochmal natürlich separat auch einen Artikel nochmal veröffentlichen zu dem ganzen Punkt. Wir haben schon einen Artikel auch zusammen gemacht, ne? Darf man ja auch offen sagen, zu dem Thema. Da kann man vielleicht nochmal einen zweiten Ankerpunkt setzen. Wir bedanken uns bei dir, dass du da warst und freuen uns. Wir haben auch schon mal Gäste mehrmals eingeladen, vielleicht zum anderen Thema in dem Kontext nochmal zu sprechen. Und wünschen dir nur das Beste. Und an die lieben Zuhörer natürlich, ihr seht, wie wichtig E-Mail ist. Kümmert euch drum, wenn ihr eigene Domains selbst besitzt. Kümmert euch aber auch drum, wenn ihr irgendwie merkt, hey, da stimmt was nicht mit den Mails, die reinkommen. Denn als Nutzer und Endkonsument tragt ihr auch Verantwortung zwecks Nachhaltigkeit oder zumindest auch, dass ihr nicht in eine Betrugsfalle läuft. Also, ich danke euch. Viel Dank auch an den Daniel nochmal. Und wir hören uns bald wieder. Danke euch. Ciao, ciao und bis dann.
Danke.